Ich freue mich. Irgendwie muss ich ja jetzt, ne? Nein. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das muss schon ziemlich lange her sein, dass ich das letzte Mal hier war. Aufgefallen ist mir das nämlich, als ich hier so die ein oder anderen Kinder sah, denke ich mir, okay, so langsam sind die groß geworden. Aber so ist es, ne? Ich weiß, das ist immer der Spruch von älteren Menschen, Mann, bist du groß geworden. Ja, aber so ist das, ja. Wir haben gerade schon über Freude gesprochen, aber ich möchte Ihnen zunächst eine Frage stellen. Wir sind hier eine ganz freudige und fröhliche Gruppe gerade, aber wenn Sie mal vielleicht Ihren Nachbarn, Ihren Arbeitskollegen oder so mal fragen, so aus dem Bauch heraus, was für eine Emotion verbindet ihr eigentlich mit Christsein? Mit den Leuten Gottes. Würde dann auch als erstes Freude genannt werden? Oder wenn man hier, mittlerweile gibt es so eine Art Fußgängerzone, hinten Verkehrsberuhig, wenn man da so eine Umfrage machen würde, schauen Sie mal, was verbinden Sie eigentlich, welche Emotionen kommt bei Ihnen beim Stichwort Christsein so hoch, was käme da raus? Und ich vermute mal, und dass alle das Gleiche gerade mehr oder minder gedacht haben, da käme jetzt nicht so unbedingt ganz viel Positives vielleicht an Emotionen, die dort genannt werden. Eher vielleicht so, das sind doch die, die zum Lachen in den Keller gehen, oder das sind doch die, die so engstirnig sind, die nicht das tun, was sie sagen, die rechthaberisch auftreten und so weiter und so fort. Und es ist ja durchaus eine berechtigte Frage, warum ist eigentlich das Erleben von Christen und Christsein in unserer Gesellschaft weiterhin meistens nicht gerade positiv wahrgenommen? Meint, wie gesagt, hier natürlich ausgenommen, aber so landläufig. Haben wir vielleicht etwas Wichtiges vergessen? Drehen wir uns vielleicht lieber um uns selber und irgendwelche Nebenthemen, als vielleicht um das, was wirklich wichtig ist? Denn wie gesagt, ich glaube, die wenigsten würden so spontan auf diese Frage als erstes antworten, Freude, Liebe oder so irgendetwas. Eine zweite Vorbemerkung noch vorneweg, eine kleine Beobachtung. Wer uns und unsere Gemeinde kennt, weiß, wir sind bei uns im Stadtteil ziemlich sehr gut ökumenisch unterwegs. Das tut uns gut, das öffnet unseren Horizont, fordert uns auch an manchen Stellen heraus. Gerade das Miteinander mit unseren katholischen Geschwistern, da entdecke ich Folgendes. Sie haben auf der einen Seite ein sehr starkes Bewusstsein auch für ethische Normen, so wie das eigentlich auch in unseren Kreisen so vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite leben sie eine große Bandbreite an Lebensfreude. Und ich sage mal gerade bewusst kulinarischer Art. Also das Essen und Trinken bei katholischen Gemeindefesten ist nicht zu verachten. Ganz im Gegensatz zu unserer Prägung als freifängische Gemeinden, wo ja oft schon der gesüßte rote Tee schon als Schlemmen betrachtet wird. Ja? Ich weiß, das hat alles historische Gründe und das ist mir auch sehr bewusst. Und auch wenn wir aufgrund unserer Geschichte ja kalvinistisch geprägt sind, heißt das ja nicht, dass das alles immer nur gut und sinnvoll war. Und jetzt mit diesen zwei Bemerkungen, Emotionen und Genuss, schauen wir mal auf den heutigen Bibeltext aus dem Alten Testament. Ich lese Auszüge aus dem Buch Nehemia. Und eigentlich müsste da jetzt stehen, du hast anscheinend die Schriftart nicht. Na, das war zu schnell. Zurück. Wieso? Macht ihr auch zurück? Den hatten wir schon. So, da sollte jetzt eigentlich stehen, Nehemia 8, für die gerne ein bisschen mitlesen wollen, Nehemia 8. Und ich lese Auszüge, zwischenzeitlich überspringe ich mal ein paar Namen und so. Nur nicht wundern. Nehemia 8. Es versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wasserturm. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er soll das Buch des Gesetzes des Moses holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Und er las daraus vor dem Platz vor dem Wassertor von lichten Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des gesamten Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen. Und sie oben hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester, und die Schriftgelehrten sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie das Wort des Gesetzes hörten. Darum sprachen Nehemia zu ihnen: Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereit haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, dass er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und sie fanden geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ging das Volk hin und machte sich Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde aus dem Buch des Gesetzes Gottes gelesen, alle Tage vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tage die Versammlung, wie es sich gebührt. Morgen ist Reformationstag. Übrigens nicht Halloween, Reformationstag. Und Martin Luther hat einmal in der Psalmenvorlesung von 1532 gesagt: Freude, oder besser, ich sage es mir im Original: Gaudium est torquensis servisia. Und für die Nicht-Lateiner unter uns oder die, die es verlernt haben sollten, wie ich: Freude ist Thurgauer Bier. Oder für uns Bochumer natürlich Fiege. Vielleicht ein etwas gewagter, aber ich denke auch ein ziemlich ansprechender Vergleich. Wobei vielleicht auch bestimmt der ein oder andere so ein bisschen aufbegehrt, weil Alkohol ist für sehr viel Leid verantwortlich und jetzt sogar noch auf der Kanzel oder von der Kanzel. Ja, es stimmt, Alkohol ist für ganz viel Leid verantwortlich und gilt es auch nicht zu verharmlosen. Übrigens bei allen Genussmitteln jeglicher Art, ja, gibt es immer einen Unterschied zwischen Gebrauch und Missbrauch. Das gilt auch für gutes Essen, manchmal auch für manchen Zeitvertreib und so weiter und so fort. Aber kann ein kühles Blondes oder ein frisch gezapftes Bier nicht sehr wohl etwas mit Freude, Genuss und ja, sogar einer positiven Lebenseinstellung zu tun haben? Wobei es natürlich im doppelten Sinne Geschmackssache ist, ob man Lebensfreude mit einem frisch gezapften Bierchen, einem guten Wein oder einem gegrillten Steak oder einem Auberginen-Karottenauflauf in Verbindung bringen will. Oder ob man vielleicht vermeintlich seriösere oder stilvollere Metaphern bevorzugt. Friedrich Schiller zum Beispiel hat ja die Freude etwas romantischer einen schönen Götterfunken genannt, eine Tochter aus Elysium, was er dann durch Beethoven vertont um die Welt ging. Und ich glaube, fast jeder Mensch kennt das und kann die erste Zeile auch mitsingen, danach nicht mehr, aber weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber ganz gleich, welches Bild wir bevorzugen, das vom Bier oder vom Steak oder vom Auflauf oder vom Götterfunken, die Sache ist doch, dass sich bei Freude sich um etwas ganz Wichtiges handelt, was ja auch in diesem Text vorkommt und zu einem geflügelten Wort unter Christen geworden ist. Die Freude am Herrn ist eure... Die Freude am Herrn ist eure, ist unsere, ist meine Stärke. Die ist zwar nicht immer sichtbar, ganz tief versteckt bei manchen Christen, daher ist es aber auch mal gut, sich den Zusammenhang mal anzuschauen, wo dieser Vers vorkommt. Denn das ist ja überhaupt, finde ich, ganz wichtig bei solchen markanten Sätzen aus der Bibel, die gerne mal so herausgezogen werden, der Zusammenhang. Und was wir vielleicht gerade als Gemeinde, als Gottesleute aus diesem Zusammenhang auch lernen können. Der Vorlauf dieser Bibelstelle ist vielleicht dem einen oder anderen bewusst. Das Volk Gottes baut die heilige Stadt wieder auf. Es ist ordentlich was zu tun. Vieles ist schon geschafft, einiges liegt noch vor ihnen. Und ein wichtiger Meilenstein war die Fertigstellung der schützenden Stadtmauer. Und gewissermaßen so als Abschluss oder man könnte vielleicht sagen auch als Startschluss für das, was dann kommt, wird von Esra aus der Tora, aus dem Gesetzesbuch gelesen. Übrigens, da stehen nicht nur Gesetze drin, ja, sondern ganz viele Geschichten, wie Gott mit seinen Leuten unterwegs war, wo er gnädig, aber klar seine Leute begleitet hat. Abraham, Mose und so weiter und so fort. Das nur mal so am Rande, weil wenn man in christlichen Gemeinden plötzlich das Wort Gesetz nennt, die einen direkt den Zeigefinger heben und andere ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Das ganze Volk war versammelt, so der Text hier, wie ein Mann. Also sprich, es war eine Angelegenheit ersten Ranges, bei der niemand fehlen sollte und es fehlte quasi niemand. Interessanterweise werden dort eben nicht nur die Männer genannt, sondern auch die Frauen und es werden auch die Kinder und Jugendlichen genannt. Und alle, die irgendetwas schon verstehen konnten. Und das finde ich, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis, ein erster wichtiger Hinweis für die Leute Gottes. Es gibt Momente, wo es wichtig ist, dabei zu sein und zuzuhören. Gerade wenn vielleicht zum Beispiel ein wichtiger Abschnitt in einer Gemeinde beendet wird oder neue Schritte vor einer Gemeinde zum Beispiel stehen, wo gemeinsame Orientierung vonnöten ist. Und ist man manchmal verwundert, da gibt es zum Beispiel eine ganz wichtige Gemeindemitgliederversammlung oder einen Gesprächsabend zu einem wichtigen Thema und eine gewisse Gruppe ist gar nicht da. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das gibt es auch in unserem Gemeindebund. Eine gewisse Gruppe ist bei solchen Diskussionsrunden nie da. Stellt sich nicht im Dialog, stellt sich nicht im Austausch, ist nie da. Aber hinterher wird dann genölt, eventuell sogar auch eine Abstimmung nicht nur in Frage gestellt, sondern regelrecht auch torpediert. Hier ist es anders. Die Bedeutung dieses Momentes war allen klar, also waren sie da. Es geht darum, den Willen Gottes herauszufinden, hinzuhören, hinzusehen, wie Gott mit seinen Leuten unterwegs ist. Es ging darum, wieder neu hinzuschauen, was Gott von seinen Leuten will, denn das war in den letzten Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das Interessante ist ja, dass der Text, der Bericht hier gleich fünfmal sogar darauf hinweist, dass jeder der Anwesenden versteht, was gemeint ist. Dafür bekommt Esra Unterstützung, nämlich 13 Leviten, die namentlich genannt werden, das habe ich jetzt mal ausgelassen mit den vielen Namen, ja. Sie helfen mit, das Wort Gottes, dass es verstanden wird. Auch das finde ich ein ganz kleiner, aber auch wichtiger Hinweis für uns heute. Im Reich Gottes gibt es keine Einzelkämpfer und es recht keine Gurus, ja, sondern viele bringen sich mit ein, ihre Gaben und damit eben auch andere Gott und seine Gedanken kennenlernen. Es gibt nicht diesen einen Menschen, der vollmächtig gesalbt verkündigt, ja, wie man das ja manchmal in der einen oder anderen Gemeinde auch erleben kann, wo es ja nur den gibt, den musst du unbedingt hören, uns aber sonst keine, nein. Sondern im Miteinander geschieht es. Und hier wird eben vorgelesen und es wird für jedermann erklärt, verständlich und klar und jeder hört zu und kann es nachvollziehen. Ein hoher, feierlicher und heiliger Moment. Und was folgt? Tränen, Erschrecken und Bestürzung. Das Volk weint, als sie diese Worte der Heiligen Schrift hören. Auf die feierliche Verlesung folgen Entsetzen und Trauer. Und interessant ist ja, wovon man jetzt voreilige Schlüsse zieht, so ganz eindeutig sagt der Text nicht, warum das Volk eigentlich kollektiv anfängt zu weinen. Jemand hat mal mit Schmunzeln vermutet, die Leute hätten geweint, weil die Lesung und die Auslegung so lange gedauert hätte. Denn der Text spricht vom lichten Morgen bis zum Mittag, also sprich gute sechs Stunden. Ich sage mal, das sollten wir uns als Pastoren mal trauen, 6 Stunden zu predigen. Dann gibt es wahrscheinlich auch Tränen, aber hier vorne, weil irgendjemand mit dem Liederbuch wirft oder so. Aber natürlich, man kann erahnen, warum das so ist. Warum die Leute anfangen zu weinen. Weil den Leuten Gottes auf einmal bewusst wird, angesichts der ihnen vorgelesenen und erklärten und von ihnen ja auch verstandenen Worte, wie fern sie eigentlich von dem lebendigen Gott weg sind. Besonders wie gnädig Gott doch ist und war und wie sie das vergessen haben konnten, was längst Gott doch schon in ihrem Leben getan hat und immer noch tut. Und dass sie diese Güte Gottes, das Geschenk der Befreiung, nicht mehr dankbar gefeiert haben. Stichwort Laubhüttenfest, komme ich gleich nochmal drauf. Und ganz ehrlich, könnte es uns vielleicht nicht auch manchmal genauso gehen? Haben wir uns nicht auch oft innerlich eingerichtet, dass dieses Wesen Gottes, seine Liebe und auch sein Denken uns nicht mehr wirklich berührt? Gerade dann, wenn man schon lange mit Jesus unterwegs ist, dass nämlich seine Gnade, seine Liebe, seine Zuwendung überhaupt nicht selbstverständlich ist. Überhaupt nicht. Wir können das bei ihm überhaupt nicht einklagen. Und diese Liebe eben auch tatsächlich allen Menschen gilt, auch denen, die ich vielleicht moralisch für ausbaufähig halte. Denn wenn ich wirklich beginne zu verstehen, wenigstens zu ahnen, wie Gott sich mich und unsere Welt eigentlich einmal gedacht hat, dann mag es schon sein, dass mir hier auf einmal zum Heulen zumute ist, angesichts dieses ganzen Hin und Hers, angesichts des Zustands der Christenheit, der Gemeinde, angesichts des ganzen Durcheinanders, ja auch des Durcheinanders in meinem eigenen Leben, das sich immer wieder breit macht. Man muss gar nicht erst auf die anderen schauen. Und wenn ich wirklich zu begreifen beginne, welche Orientierung, welches Kraftfeld von diesem Gott eigentlich ausgeht, kann es mich schon erschrecken, wenn ich sehe, wie mutlos und verzagt ich manchmal bin und wie wenig diese Menschenfreundlichkeit Gottes, die ja im Titusbrief beschrieben wird, auf mich eigentlich abfärbt im Umgang mit anderen Menschen. Und wenn ich merke, dass die Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen gerade auch auf mich ganz persönlich zielt, erschrecke ich vielleicht darüber, wie wenig ich eigentlich Sehnsucht nach Gott habe. Und wenn mir bewusst wird, wie gnädig Gott schon immer mit seinen Leuten umgeht, von Anfang an der Geschichte des Volkes Gottes, und wie angstbesetzt ich vielleicht immer noch glaube, und wie wenig ich dieses Wesen Gottes feiere und mich immer wieder dankbar daran erinnere. Und wenn mir das dann auch auf den Kopf zugesagt wird und erklärt wird, öffentlich auf diesem Platz vor dem Wassertor, gemeinsam mit all den anderen, da mag es sein, dass da plötzlich ein Katzenjammer einsetzt. Und so stehen Esra und Nehemia mit der Tora in der Hand vor einem verzagten und über sich selbst zutiefst erschrockenen Volk. Und nun? Was macht man, wenn plötzlich so ein ganzes Volk heulenderweise vor einem steht? Wie geht es weiter? Für meine Begriffe auch etwas, was wir als Gemeinde lernen können. Nämlich dieses Erschrecken und diese Bußhaltung wird nicht noch vertieft, nicht noch niedergedrückt. Auch das kann man ja manchmal in christlichen Kreisen erleben, ja, da ist man quasi noch mal einen drauf, ja, du Sünder, du, und noch mal eins drauf. Nein, Nehemia versucht zu trösten, zu ermutigen. Seid nicht bekümmert, sagt er. Zu trösten, zu ermutigen ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinde Jesu. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Die Begründung, die überrascht doch, oder? Seid nicht bekümmert, denn die Freude an Gott, am Herrn, ist eure Stärke. Was meint Nehemia? Ist mal vermutlich damit. Ich denke, etwas, was uns vielleicht auch ganz oft passiert. Wir hören nämlich ganz gerne immer nur das vermeintlich Negative. Das, was eben noch nicht so ist, wie es sein sollte. Denn ja, in der Tora stehen die Gesetze, die 10 Gebote zum Beispiel. Aber eben auch, und das habe ich gerade schon bewusst erwähnt, es stehen dort die Taten Gottes. Da, wo Gott gerettet hat, wo Gott geführt hat, wo Gott gnädig war. Sprich, diese Begründung, die Freude an Gottes, unsere Stärke, meint zum Beispiel unter anderem, hey, gedenkt doch mal an die herrlichen Werke Gottes. die er an den Gottesleuten früher schon getan hat. Und vertraut doch darauf, dass er es auch heute wieder gut mit euch meint und es auch gut machen wird. Seid gewiss, dass Gott euch, die ihr gerade verzagt und manchmal auch unzulänglich seid, dass er euch liebt und dass er euer Bestes will. Fixiert euch nicht auf die Brüchigkeit eures Lebens. Auf das, was eben noch nicht so ist, sondern schaut auf Gottes Gnade. Schaut auf sein Handeln, schaut auf seine Liebe. Erinnert euch an das, was Gott doch in eurem Leben schon längst immer alles getan und geschenkt hat. Und ja, genießt auch die guten Gaben aus seiner Hand. Denn schließlich seid ihr doch jetzt wieder zurück im sogenannten gelobten Land, wo Milch und Honig fließt. Zurück aus dem Exil, zurück aus der Gefangenschaft. Denn genau das, was dort im Exodusbuch, also im zweiten Buch Mose, was auch zu Tora gehört, ja steht, und was zur Geschichte des Volkes Gottes dazugehörte, wiederholte sich genau zur damaligen Zeit. Im zweiten Buch Mose kam das Volk Gottes zurück aus Ägypten, aus der Sklaverei, zur Zeit Nehemia und Esra, aus dem Exil, aus der Verbannung, wieder zurück nach Hause. Befreiung, Heimkehr, Neuanfang, endlich wieder in der Heimat. Also doch eigentlich lauter gute Gründe, sich an Gott zu freuen, oder? Und auch wir als Christen haben genügend Gründe, uns an Gott zu erfreuen. Eben diese Lesung aus dem Philipperbrief, ich weiß nicht, ob Sie ihn noch so ein bisschen im Kopf haben. Wissen Sie, wo Paulus gerade war, als er das geschrieben hat? Im Gefängnis. Und vermutlich würde er das Gefängnis, wie es so schön ist, mit den Füßen nach vorne verlassen. Das war so die Befürchtung. Und trotzdem schreibt er an die Gemeinde, freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und aber sage ich, freut euch. Denn wenn man diese Gründe, sich an Gott zu freuen, ebenso gut versteht wie die für das Erschrecken an sich selbst, und wenn man diese Gründe mal an sich heranlässt, warum wir uns über Gott freuen können, aufgrund seiner Liebe, seiner Gnade, und nicht immer direkt so ein Ja-Aber einschieben, dann erleben wir, wie diese Freude über Gott unsere Kraftquelle wird. Aus verzagten und unfröhlichen Menschen werden solche, die sich dieser Stärke erfreuen. Und so endet diese Szene dort in dem Buch Nehemia mit einem großen Fest, bei dem Israel seine Versöhnung mit Gott und seine Führung durch Gott feiert und sich an ihn und an seinen reichen Gaben von Herzen freut. Prost, könnte man jetzt eigentlich sagen. Zumal, wenn man liest, was dort alles aufgetischt wird. Die dürfen das eigentlich gar nicht lesen. Ja? Also Kardiologen und Diabetologen dürfen gar nicht lesen, was dort alles aufgetischt wird. Ne? Fette Speisen, süße Getränke und so. Ne? Und es wird übrigens nicht nur irgendein Fest gefeiert, sondern ganz bewusst das Laubhüttenfest. Denn das Laubhüttenfest ist ein Erntefest und erinnert daran, dass wir auf Gottes gute Gaben angewiesen sind. Wir haben ja auch Anfang des Monats Erntedank gefeiert, dass nämlich Nahrung, Auskommen überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und zum anderen ist dieses Fest aber auch ein Fest, was an die Wüstenwanderung erinnern soll. Das Volk Gottes soll sich immer wieder vor Augen führen. Wir sind auf der Wanderschaft. Das Leben ist eine Pilgerreise auf ein großes Ziel hin. Und dieses Fest erinnert daran, hey, ihr wart einmal Sklaven, aber jetzt seid ihr befreit. Das Volk Gottes hat also gute Gründe zu feiern, und zwar so richtig. Könnte das vielleicht auch mal für uns mal wieder dran sein, die Güte Gottes mal so richtig wieder zu feiern? In der Gemeinschaft der Kinder Gottes, der Gemeinde, fröhlich über das sein, was Gott schenkt, und das eben, ich sag mal, nicht vermeintlich korrekt. Wann haben wir zum Beispiel jetzt mal Corona außen vor, als Gemeinde mal wieder so richtig ausgelassen getanzt, gegessen und auch ein kleines Schlückchen zu uns genommen, also kleine Schlückchen, ja, wer es darf und wer es mag. Wunderbar, vorneweg, super. Denn ich glaube, dass das etwas ist, was neben dem Einssein im Zuhören und sich dem Erinnern an Gottes Güte und dem Bewusstwerden, dass wir eigentlich nicht genügen, aber Gott sei Dank gnädig ist und auch und uns begleitet auch auf den Umwegen, aus diesem Text lernen können, nämlich zu feiern, die Freude auszuleben. Auch damals hätte man sagen können, hey, es gibt noch so viel zu tun. Ja, die Stadtmauern stehen, ja, aber wir müssen noch so viel machen, ja, und es ist noch nicht alles gut. Und trotzdem wurde gefeiert, damit eben nicht nur die Arbeit und die Gemeindearbeit im Vordergrund steht, sondern die Freude. Denn das ist meines Erachtens auch so tatsächlich oft ein Leid. Ganz ehrlich, verbindet ihr Gemeinde mit dem Ort der Freude oder nicht dann vielleicht doch ganz oft doch mit dem Ort der Arbeit und der Last, und es ist noch viel zu tun und es läuft noch nicht richtig, was ja auch verständlich ist. Ja, es gibt noch ganz viel zu tun, natürlich. Auch damals, die Stadt war noch nicht fertig, der Tempel war noch nicht gebaut und schließlich kann man ja Freude auch nicht einfach anordnen. Das wusste Nehemia auch und auch wir wissen das natürlich. Aber nicht nur für die Motivation für weiteres Arbeiten ist eine positive Stimmung hilfreich. Auch um unsere Grundsicht aufs Ganze zu schärfen, beziehungsweise um uns Kraft zu vermitteln, ist es wichtig, eventuell verzagten Menschen mal aufmerksam zu machen auf die guten Gründe, sich an Gott zu freuen. Und dass wir uns das gegenseitig immer wieder ins Gedächtnis rufen. Gerade da, wo einer vielleicht nur noch die Last, die Schuld und die Berge vor einem sieht. Es ist die Liebe Gottes, es ist die Versöhnlichkeit Gottes, die gerade dann, wenn ich an mir selbst verzweifle, ihre tröstende Wirkung entfaltet. Und niemals und mit niemandem ist Gottes Geduld zu Ende. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer der Gründer der ersten freien evangelischen Gemeinde war. Hermann Heinrich Grafe. Und er schrieb dieses Lied. Darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Ist denn deine Gnade also täglich neu, dass du willst vergeben, auch so oft es sei? Wahrlich, ich darf kommen mit der gleichen Schuld, so dann in der nächsten Strophe. Ich werde angenommen, du trägst in Geduld. Liebe, lauter Liebe ist sie mich umfängt, eine Liebe, wie kein Mensch es denkt. Ja, es ist das eine, dass ich am Gesetz Gottes gemessen kleinlaut werde. Aber es ist das andere, dass mich von eben jenem Gott ich mich angenommen weiß. Ja, es ist wahr, dass niemand von uns heute hier sitzen würde, wenn es ihm das nicht von oben geschenkt worden wäre. Und genau dieses Wissen befreit mich vor falschem Stolz und macht mich großzügig. Auch gegenüber anderen, die auch nicht in den Augen Gottes genügen. Auch großzügig, dass wir allen das Feiern ermöglichen, sie teilhaben lassen an unserem Reichtum. Nicht nur, indem wir ihnen freundlich und freudig begegnen, sondern auch sie vielleicht mitversorgen, dass sie genügend Feiermaterial haben. So wie es ja hier auch berichtet wird. Die Leute geben großzügig Essen und Trinken weiter. Denn Großzügigkeit ist ein Merkmal der Leute Gottes. Sie knausern nicht. Sie geben gerne. Wie auch Gott gerne gibt übrigens, was wir ja in vielen Bereichen erleben können. Angefangen mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, bis hinein in die Vielfalt der Schöpfung, die Möglichkeiten der Musik, der Gaben, der Fähigkeiten, die der himmlische Vater gibt. Denn all das verdanken wir nicht uns selbst, müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, sondern diesem liebenden Vater. Und wenn ich das verinnerliche, gibt mir das Aufwind, macht mein Leben beschwingt, gibt Leichtigkeit und trocknet so manche Träne. Diese Freude bekämpft die Verdrießlichkeit, die in der ich mich so oft bequem einrichte. Und sie gibt Geschmack am Leben. Um mit dieser Freude, und das sei am Schluss dieser Predigt nicht verschwiegen, sind wir übrigens auch in bester Gesellschaft der Leute Gottes. Zuallererst mit dem Volk Israel und seiner wirklich reichen Festkultur, wo wir vieles von lernen könnten. Sie wussten, diese Freude an Gott zu feiern und das zu begehen zu wissen. Ebenso auch mit den unterschiedlichen christlichen Traditionen, wie zum Beispiel Martin Luther, der sich selig freut über ein gepflegtes Fässchen Thurgauer Bier, oder unseren katholischen Geschwistern oder die aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommen, sei es aus Afrika, Südamerika oder sonst woher. Wir haben bei uns eine ganze Reihe Leute aus unterschiedlichen Kulturen und es ist interessant zu sehen, wie sie unterschiedlich die Freude erleben. Ja. Denn trotz allem, was noch nicht ist, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das wollen wir gemeinsam leben, indem wir auf seine Worte hören, uns erfreuen an seinen geduldigen Wegen mit seinen Kindern. Indem wir als Einheit zusammenkommen, um gemeinsam unterwegs zu sein, uns gegenseitig zu helfen, Gott besser kennenzulernen, jeder bringt seine Fähigkeiten dazu ein. Indem wir einander positiv unterstützen und begleiten, weil wir Ermutiger, Tröster und Beisteher sein wollen, wie übrigens auch der Heilige Geist. Indem wir das Reich Gottes, die Gemeinde, nicht als Arbeitsplatz definieren, sondern als Ort, wo wir gemeinsam leben, lieben und feiern. Indem wir die Gnade groß schreiben, großzügig zu allen Menschen sind, im Vergeben, im Geben, im Reden und Handeln. Und indem wir unseren Gott immer wieder fröhlich und ausgelassen feiern, denn die Freude an ihm ist unsere Stärke. Prost. Oder sollte ich sagen, Amen. Ein Moment mit diesem lebendigen Gott in der Stille zu sprechen und ich beende diese Stille dann mit einem lauten Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Bericht aus dem Buch Nehemia, wo wir sehen können, wie trotz all dem, was noch nicht ist, deine Leute gefeiert haben und sich daran erinnert haben, dass du ein großzügiger Gott bist, der begleitet, der gnädig ist, der manche Umwege mit seinen Leuten geht und der es uns erlaubt, auch zu genießen. Und Vater, ich bitte dich darum, dass genau diese Gnade und diese Liebe, diese Großzügigkeit deines Wesens immer mehr abfärbt auf uns. Uns als Gemeinden und auch ganz persönlich auf uns abfärbt. Und danke, wenn wir begreifen, wie großzügig und gnädig du bist, dass diese Freude darüber uns Kraft gibt, selbst für einen Alltag, der vielleicht sehr, sehr beschwerlich ist. Der hilft uns dabei, dies nie aus dem Blick zu verlieren. Amen.